So, man hört mich, das ist gut. Hallo, ja, ich bin René. Ich erzähle euch was zu Konturen einer alternativen Sicherheitsarchitektur. Ich möchte erstmal anfangen, vielleicht mit dem Dankeschön. Einmal danke für den praktischen Beweis, dass Anträge, die man schreibt, manchmal auch Sinn machen. Also ich habe diesen Antrag geschrieben zu russische Deserteure aufnehmen und Tatsache sozusagen, dass die anderen gezwungen sind, sich dazu zu positionieren.
Das ist aber auch die Antwort der
anderen Partei schreiben soll. Ja, aber vor allem würde ich sagen, danke für den Titel, weil der macht, glaube ich, deutlich, dass es hier keine einfachen Antworten von mir geben wird, sondern ich hier eine Suche andeuten kann und mehr eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eine Einladung, gemeinsam darüber nachzudenken, was wir unter so einer Architektur verstehen könnten und vielleicht auch, was man verändern müsste, damit das irgendwie eine Alternative für die herrschende Politik sein kann. Zweite Vorbemerkung, ich werde im Unterschied zu Franz und Viktoria dezidiert eine zwischenstaatliche Perspektive einnehmen, also nicht meine Perspektive, aber ich werde über diese Handlungsebene reden. Damit sind viele Folgen verknüpft sozusagen, die, glaube ich, nicht ganz einfach sind. Es gibt natürlich den Vorteil, dass man sich immer damit auseinandersetzen muss, was die Herrschenden so machen, aber trotzdem kommt man in komische Logiken rein. Also man muss sich auf einmal mit Staaten und Akteuren irgendwie als normale Akteure auseinandersetzen, die man vielleicht in anderen Kontexten gar nicht so normal findet. Ich sag mal, Türkei ist ja sozusagen auf einmal als Verhandlungspartner relevant, wo wir sozusagen sonst mit viel gutem Grund sozusagen Menschenrechte, Völkerrecht über andere Dinge reden würden. Und ich kann jetzt aber nicht bei jedem Akteur immer auch darüber reden. Und ich will auch davor warnen, sozusagen dann nicht mit bürgerlich irgendwie idealistischen Vorstellungen ranzugehen. Staaten sind halt keine guten Akteure. Es ist sozusagen oft ein bisschen die Haltung, man erwartet, die Staaten müssten noch was Gutes tun, das tun sie in der Regel nicht. Genau, und dann könnt ihr mir jetzt beim Nachdenken und Scheitern zugucken und am Ende machen wir es vielleicht zusammen noch ein bisschen besser. Genau, das waren schon die Vorbemerkungen. Dann hier meine Gliederung, ein paar Grundlagen will ich legen, will euch dann ein bisschen was erzählen zu den Entwicklungen, die es so gab, zu dem, wo wir heute sind. Dann möchte ich über Konturen einfach andeuten von dem, wo es vielleicht hingehen könnte auf Seiten der Herrschenden und dann erste Schritte zum Weg einer in vielleicht unserem Sinne alternativen Sicherheitsstruktur. Ehrlich gesagt, dahinter ist dann aber auch nochmal die Klammer und Probleme und offene Fragen dabei. Genau. Ich fange ein bisschen grundlegend an. Wissenschaft ist Streit um Begriffe. Was soll das denn sein mit der Sicherheit? Ich meine, ich glaube, wir haben da alle sofort ein bisschen ein Verständnis, dass es eben um mehr geht als nur Schweigen der Waffen, was natürlich in der aktuellen Situation eine sehr starke erste Forderung ist, dass das Morden aufhört. Aber jeder hat wahrscheinlich den Satz im Kopf, dass Frieden mehr ist als Abwesenheit von Krieg. Und dann sozusagen neben der gewaltförmigen irgendwie Abwesenheit von solchen Auseinandersetzungen es eben noch weitere soziale oder andere Sicherheitsfragen gibt. Ich würde da vor allem nochmal stark machen, dass es eben aus einer staatlichen Perspektive auch eine Sicherheit des eigenen politischen Regimes gibt, sozusagen. Der Staat möchte einfach sozusagen, dass seine eigene Ordnung aufrechterhalten wird. Das wird nochmal später eine Rolle spielen. Und ansonsten will ich nochmal darauf hinweisen, dass natürlich Versicherheitlichung, wenn wir über Energie reden oder Handelswege oder ganz allgemein sozusagen von gefühlten Sicherheitsbedürfnissen reden, dass ein sehr weites Feld wird. Das ist auch alles sozusagen theoretisch nachvollziehbar, hat aber auch die Kehrseite, dass wir in der heutigen Situation ja vor allem darüber reden, dass Weaponizing of everything, also dass einfach alles in die Beziehung zur Waffe im politisch-militärischen Konflikt wird. Das ist genau ein bisschen die Kehrseite davon. Genau, vielleicht mal so ein erstes Gefühl für was ist Sicherheit. Spannender fand ich dann eigentlich Architektur. Was meinen wir denn damit? Und dann muss ich zurück. Wie komme ich denn hier zurück? Hoffentlich so. Ja, da gab es auch ein Bild, genau. Genau, ein paar mitschwingende Bedeutungen. Einmal habe ich sozusagen ganz klassisch nachgeguckt, was hat denn im alten Rom von 2000 Jahren man darunter verstanden. Da ging es sozusagen um die drei Kategorien Stabilität, Nützlichkeit und Schönheit. Naja, zumindest über Schönheit könnte man auch reden, dann hat man so ein bisschen über Werte oder andere Organisationsfragen, aber ich glaube, Stabilität und Nützlichkeit sind zwei Kategorien, die uns sehr viel weiterhelfen, wenn wir über eine Sicherheitsarchitektur nachdenken wollen. In der modernen Sprache geht es dann bei Architektur um das planvolle Entwerfen, Gestalten und Konstruieren. Es geht um die Auseinandersetzung des Menschen mit dem vom Menschen geschaffenen Raum und um die Wechselwirkung, Wechselbeziehung zwischen Mensch, Raum und Zeit. Das klingt ganz schön sinnvoll. Ich finde sozusagen halt für die Sachen, über die wir hier gleich reden werden, verdammt viel Gehalt schon. Und es geht vor allem nochmal darum, sich klarzumachen, dass wir nicht in irgendeiner naturgegebenen Welt sind, sondern dass die Institutionen, in der wir leben, von Menschen gemacht wurden. Die wurden sozusagen nicht immer mit dem besten hehren Willen gemacht, sondern es geht auch da um Interessendurchsetzung und Umsetzung. Ich finde immer schön den Gedanken, dass es sozusagen an entscheidenden Momenten in der Geschichte sozusagen Machtverhältnisse in eine Architektur gegossen wurden und die sozusagen nachwirkt. Und dann die Institutionen mit der Zeit entweder sich ändern oder auch nicht. Und da gibt es so ein Spannungsverhältnis. Genau, und die Frage der Stabilität ist, glaube ich, halt immer sehr virulent bei politischen Institutionen. Genau, das kommen wir dann im Weiteren dazu. Genau, nochmal das eine Bild hier ist natürlich wahrscheinlich bekannt, der Architekt bei Asterix und Obelix, der sich dadurch auszeichnet, dass er nicht so ein guter Architekt ist. Und das ist auch was man, glaube ich, wenn man über Sicherheitsarchitektur nachdenkt, mitdenken muss, dass es nicht immer stabil und alles gut ist. Weil es schwingt sonst so ein bisschen immer mit. Genau, dann fangen wir doch mal an bei so der ersten Ebene der UN, kollektives Sicherheitssystem mit konstitutiven Ausnahmen. Das ist natürlich relativ deutlich. Es gibt ein aufgeschriebenes Gewaltverbot, das ist die hohe Prämisse. Dann gibt es aber darunter sozusagen einen legitimen Einsatz von Zwangsmitteln durch den Sicherheitsrat, der sozusagen für das Kollektiv, falls jemand sich nicht an die Regeln hält, dem eins aufs Dach geben kann. So ist die Konstruktion gedacht. Und die geht aber nur, weil es eine Ausnahme gibt, nämlich vor allem die 5 ständigen Mitglieder, die ein Vetorecht haben. Das ist sozusagen die Grundkonstruktion. Natürlich gibt es da noch ein Selbstverteidigungsrecht, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich will nochmal deutlich machen, vielleicht auch an dem schönen Bild, ihr seht hier einen stilisierten Lorbeerkranz, den hat in Rom damals der Imperator getragen bei seinem Triumphzug. Also es geht hier schon irgendwie auch um erfolgreiche Großmächte nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich selber als imperiale Akteure sozusagen aufstellen. Man sollte auch die UNO sozusagen nicht übermäßig idealisieren. Trotzdem ist natürlich ein Ordnungsrahmen, der auch ein Völkerrecht sozusagen nochmal konstituiert hat, wo es klar möglich ist, Völkerrechtsbrüche als solche zu benennen, auch wenn man sie nicht immer verhindern kann. Ich springe dann gleich weiter. Ja gut, nochmal diesen Einsatz. Die UN sozusagen, die gibt es, das ist gut, das heißt aber nicht, dass es die für immer geben wird. Muss man auch nochmal deutlich sagen, auch die ist sozusagen massiv bedroht und das komme ich nachher noch vielleicht später drauf. Dann gibt es eine zweite Ebene in dieser Architektur, das sind Militärbündnisse. Hier auch ein Logo, was wir alle kennen. Ein Logo, was die meisten auch noch kennen werden. Also hier ist die NATO, da der Warschauer Pakt. Der Warschauer Pakt hat sich ja aufgelöst. Wer mir das sagen kann, ja, nicht so viele wahrscheinlich, das ist die Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit. Natürlich hat die nichts mit dem kollektiven Sicherheitssystem zu tun, so wie die NATO auch nicht, das ist ein Militärbündnis. Das ist was sehr anderes, das ist sozusagen der Nachfolger vom Warschauer Pakt, relativ kleiner Führungsmacht Russland. Ich glaube, was aber eben klar ist, militärische Bündnisse sozusagen kann man als Akteur dieser Sicherheitsarchitektur sicher nicht verneinen, es gibt sie. Aber sie haben natürlich ganz massive Probleme, also in unserer Friedenslogik. A, haben sie starke Eskalationstendenzen, führen zu Rüstungsspiralen, haben widersprüchliche Sicherheitsinteressen. Das kommt gleich noch ein bisschen deutlicher bei der nächsten Ebene. Aber sie haben nebenbei auch sozusagen eine institutionelle Eigendynamik nach innen. Es sind in der Regel Herrschaftsinstrumente von sozusagen, ich will nicht sagen Vasallenstaaten, das ist nicht mein Sprech, aber es gibt sozusagen eine Dynamik davon, dass irgendwie Russland im Warschauer Pakt was damit zu tun hatte, was in Ungarn und 1960er Jahre in der Tschechoslowakei passiert ist, ist klar. Und auch, dass die NATO sozusagen kein reines Bündnis ist, was dann keinen Einfluss hat auf die innere Diskussion ihrer Mitgliedstaaten, ist, glaube ich, klar. Es gibt sozusagen eine Integrationstendenz, manchmal aber auch eine Desintegrationstendenzen. Genau, das sind so die klassischen. Dann kommen auf einmal andere neue Bündnisse dazu. Unten links seht ihr das EU-Flaggenlogo mit Artikel 42, ist auch das ein Militärbündnis mittlerweile. Das war nicht immer so. Und rechts unten seht ihr das Logo von der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die noch kein Militärbündnis ist, aber durchaus ein sehr relevanter Akteur sozusagen, den man, glaube ich, mit auf dem Schirm haben sollte. Genau, das hat auch eine spannende Dynamik, da geht es sozusagen richtig nach vorne. Iran wurde beim letzten Mal aufgenommen, Türkei flirtet schon länger mit denen und auch die nach Erdogan wollen jetzt da Vollmitglied werden und zeitgleich NATO-Mitglied bleiben. Also ist nicht ganz unspannend. So, und dann kommen wir zu dem, wo es jetzt auch ein bisschen mehr Text mal geben wird. Europäische Sicherheitsarchitektur, da fangen wir sozusagen an, die haben kein Logo. Das ist halt bloß eine Konferenz gewesen. Das ist schon eine ganz andere Art. Hier haben wir so Medaillen und einen spannenden Teilnehmerausweis. Die Konferenz sozusagen nach zwei Jahren, 1975, hat ein paar kluge Dinge aufgeschrieben. Sie haben sich vor allem verpflichtet zur Unverletzlichkeit der Grenzen, friedliche Regelung von Streitfällen und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Das war im Prinzip sozusagen nicht das Ende des Kalten Krieges, aber es war eine neue Zeitenwende im Kalten Krieg, wo sie wirklich die friedliche Koexistenz schwarz auf weiß sozusagen mal aufgeschrieben haben. Das ist nicht nichts, war aber auch sozusagen erst der Anfang. Ich springe relativ schnell, dann gab es eine gemeinsame, also eine Palme-Kommission, die weiter darüber nachgedacht hat, wie man mit dem Wettrüsten so umgeht. Die hat total kluge Dinge aufgeschrieben. Beide Seiten brauchen Sicherheit, nicht vor dem Gegner, sondern mit dem Gegner. Sicherheit setzt voraus, dem Gegner gleiche Sicherheit zuzugestehen, um Vertrauen als Voraussetzung für Zusammenarbeit zu schaffen. Eigene Sicherheit kann nicht auf Kosten der Sicherheit des Gegners erreicht werden. Vielleicht nochmal den letzten. Sicherheit kann nicht errüstet werden, Bedrohungen können nicht weggerüstet werden. Das sind recht tiefe, für die heutige Debatte leider meist in Vergessenheit geratene Sätze. Und leider, die hatten durchaus sozusagen eine gewisse Wirkung in der Debatte der 80er Jahre, aber die meisten werden sich daran erinnern, konnten dann trotzdem nicht die Nachrüstung der NATO und die Aufrüstung Russlands verhindern. Genau, es gab sozusagen dann nach dem Fall der Berliner Mauer eine Erneuerung sozusagen der Struktur. Es gab die Charta von Paris, da haben sie sich nochmal bekräftigt zu all dem, was sie davor aufgeschrieben haben, zur friedlichen Beilegung von Streitfällen und nochmal die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar und mit derer aller anderen verbunden. Ich springe weiter. Wie wir wissen, wurde diese Charta von Paris nicht umgesetzt. Ich fange mal damit an, dass sie sozusagen sich verpflichtet haben, nach sowas Gemeinsamen sowas aufzubauen. Dann gab es zum Beispiel einen Schiedsgerichtshof, der sollte rechtskräftig in Streitfällen urteilen können. Der wurde erstaunlich auch von vielen ratifiziert, nicht von den USA, UK, Russland, Kanada. Russland hatte unterzeichnet, USA hat nie unterzeichnet. Da ist sozusagen schon der Wille, diese gemeinsame Sicherheit aufzubauen, offensichtlich nicht so ganz gleich verteilt. Ist ein Problem für die gesamte Institution. Dann hoffe ich, dass jetzt die richtige Folie kommt. Genau. Umbenannt wurde sie dann 1995 in eine Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ist gelogen. Ist keine Organisation. Ist weiterhin eine Konferenz. Ihr erkennt es daran, dass sie keine Mitgliedstaaten hat, sondern Teilnehmerstaaten. Hat auch sozusagen ein paar Nachteile. Es gibt sozusagen auch keine richtigen Statuten, die das möglich machen, wie zum Beispiel jemanden auszuschließen. Das ist auch ganz gut manchmal. Genau, es ist sozusagen eine Institution, die ein paar Dinge gut kann, hat so einen Instrumentenkasten, Monitoring und es hat einen Gesprächskanal, der institutionalisiert ist, aber ganz oft ist sie halt nicht erfolgreich. Und sozusagen ist auch nicht ihre Rolle sozusagen UNO-mäßig irgendwelche Dinge zu unterbinden, sondern ist halt ein Instrument, was man hat, wenn die Menschen, die Staaten, wo auch Menschen drauf sitzen oben und immer dafür reden, dafür bereit sind, das zu tun. Und wenn sie nicht bereit sind, es zu tun, dann läuft das halt nicht. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich schon weit in der Krise dieser Institution. Open Skies-Vertrag ist gekündigt, der INF-Vertrag ist gekündigt, ich glaube beides von den USA. Vertrag über konventionelle Streitkräfte gekündigt von Russland. Und ja, sozusagen, das ist gerade mit, also, wie fange ich an? Minsk gab es ja auch sozusagen eine Überwachungsmission der OSZE. Auch diese Missionen wurden alle beendet. weil natürlich es gilt Einstimmigkeitsprinzip in der OSZE und Russland da natürlich kein Interesse hatte, das weiterlaufen zu lassen. Genau. Jetzt muss ich kurz auf den Zettel hier gucken. Ja, das kommt später. Genau. Nochmal sozusagen zur grundlegenden Problematik. Jetzt sind wir schon eigentlich bei der aktuellen Krise. 2009 wurde schon vorhergesagt, dass wenn man sozusagen sich das anguckt, ist die Krim genau ein kritischer Punkt. Es wurde schon in den 90er Jahren sozusagen das einmal aufgemacht. Mit Jelzin ist es gelungen, sozusagen das da nochmal einen Deckel drauf zu tun. Und die Vorhersage war, wenn das sozusagen nochmal passiert, könnte das zu wesentlich größeren globalen Problemen führen. 2015 gab es einen Text, man beachtete das Wording, hochrangiger Experten zur europäischen Sicherheit als gemeinsames Projekt. Sie reden nicht von gemeinsamer Sicherheit. Und der russische Vertreter hat gesagt, er kann dem nicht zustimmen, weil, jetzt zitiere ich doch mal, dieser Text zielt auch nicht auf die Vorbeugung einer neuen strukturell militärisch-politischen Konfrontation, die viel gefährlicher sein würde als in der letzten Dekade des Kalten Krieges. Seine hauptsächliche Betonung liegt darauf, eine solche Konfrontation sicherer zu machen. Ja, das ist natürlich, sagt viel aus sozusagen über die Debatten, die innerhalb dieser Organisationen stattfanden und wie die verschiedenen Orientierungen sind. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ah ja, genau, nochmal kurz ein Zwischenfazit zwischen den drei Ebenen, die ich gerade schon benannt habe. Völkerrechtliche Sicherheitsordnung, UN, Bündnisse und gemeinsame Sicherheit durch Entspannung. Genau, es gibt sozusagen ein starkes Narrativ, was eben diese Architektur alle drei zusammen sieht und sagt, sozusagen den ganzen Entspannungsteil, der dritte Teil, der ist ja nur denkbar mit der Eskalationsdynamik und den Machtbündnissen vorher. Und man müsste sozusagen darum auch ein zahlgroßer NATO-Fan sein, weil nur dadurch würde es überhaupt die Möglichkeit geben, friedlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das machen wir uns nicht zu eigen. Ich würde eher das Gegenteil sagen. Die imperialistische Logik der Bedrohung sozusagen durch andere konkurrierende Mächte untergräbt langfristig diese Sicherheitsarchitektur. Also solange man sich nicht wirklich darauf einlässt und immer denkt, ist mir aber zu heiß, ich glaube nicht daran, dass dieses Ding fliegt und funktioniert, dann hat man immer sofort sozusagen eine Sache, der einfach ja, fundamental dagegen läuft. So, Stabilität. Ich habe nochmal das Bild mir angeguckt wegen Stabilität und Architektur. Da haben wir drei Architekturbeispiele. Und da gibt es einmal die Lesart sozusagen, der böse Russe kommt. Die OSZE ist keine stabile Architektur. Sozusagen, die funktioniert gerade nicht. Die UNO, dann mal gucken. Aber die NATO, das ist die stabile Architektur. Das ist die einzige, die wir jetzt stark machen müssen und die ganz toll funktioniert. Man kann die Geschichte natürlich aber auch andersrum aufziehen. Es gibt eine NATO, die OSZE wird sozusagen relativ schnell an die Wand gefahren. Die UNO ist relativ fragil. Und dann wäre aber die Frage, was ist das, was wir uns als stabile Architektur vorstellen und wünschen könnten? Ihr seht da nicht eins, sondern ganz viele Fragezeichen. Das ist keine so ganz einfache Sache. So, wessen Alternativen? Genau, es gibt einmal eben den Pol der NATO-Falken, nenne ich sie mal, auch wenn jetzt Jürgen gesagt hat, es gibt in den USA ein bisschen andere Signale, aber die im Prinzip darauf setzen, es wird nicht wieder wie davor, die Beziehungen mit Russland sind zu Ende und werden auch nicht wieder normalisiert. Das ist sozusagen, ja, reiht sich ein in diese Blockbildung, angeblich demokratisch-freiheitlich gegen autoritäre Staaten, die sozusagen die gesamten internationalen Beziehungen bestimmen sollten. Sicherheit nur noch gegen Russland, keine Kooperation. Das ist relativ deutlich auch ein Pol, sagen wir mal, in der deutschen Debatte, kann man den klar machen, das ist CDU, FDP, Grüne, SPD, Klammer auf, der SPD-Vorsitzende hat sich da sehr deutlich positioniert, aber es ist nicht die ganze SPD. Es gibt sozusagen ein paar andere Stimmen. Ich habe jetzt hier mal NATO-Tauben geschrieben, ist ein bisschen spielerisch. Es gab vorhin schon den Hinweis auf den Vorschlag Italiens. Es gibt zum Beispiel den vielleicht noch nicht ganz einflusslosen Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Mützenich. Der hat eine ganz dezidiert andere Position aufgeschrieben. Er hat gesagt, wir müssen wieder dahin kommen, später auch langfristig über Sicherheit mit Russland zu reden. Und das sind natürlich zwei ganz verschiedene Arten, noch 5 Minuten, das kriegen wir irgendwie hin. Das Ding anzugehen. Ja, ich mache mal einfach weiter. Wessen Alternativen, weil so viele andere Sachen noch im Raum stehen. Es gibt einmal diese europäische politische Gemeinschaft. Macron hat schon vorher für mehr europäische Souveränität geworben. Die ist jetzt in dem Fall leider wirklich ganz klar nur gegen Russland gerichtet. Das einzige Ergebnis dieses Treffens war, zu zeigen, dass man gemeinsam als Europa gegen die russische Position steht. Es ist aber keine alternative Sicherheitsarchitektur. Es hat genau nichts damit zu tun. Das Wording kommt von einem ganz anderen Prozess. Ich sollte man nicht glauben, dass es irgendeine ernsthafte institutionelle Verankerung haben wird. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sagen ganz klar, das soll nur ein Gesprächskanal für die Exekutiven sein. Kein Büro, keine Vorbereitung, nichts. Es geht nur um persönlichen Austausch. Am Rande ging es dann noch in einem Spezial-Viererkreis um Armenien, Aserbaidschan. Darum vielleicht der Hinweis hier, Armenien hat gesagt, ich bin doch in so einem Militärbündnis, ihr müsstet mich doch jetzt verteidigen. Hat nicht funktioniert. Hat der Putin gesagt, nee, mach ich nicht. was dann sozusagen am Rande noch passiert ist, dass dann diese persönlichen Gespräche zu viert haben dazu geführt, dass dann eine EU-Mission als Beobachtermission nach Armenien geschickt wurde. Die OSZE spielte keine Rolle mehr. Die wäre genau eigentlich dafür der Instrumentenkasten gewesen. Dann gibt es noch so Sachen wie die G7, ihr erinnert euch, das war mal G8. Das ist relativ klar, das ist sozusagen der westliche Pol, der gegen Russland arbeitet, das ist unspannend. Die G20 sind ein bisschen spannender. Da gab es ja gerade dieses Treffen in Bali. Die haben sich auf ein paar Sachen als Abschlusstext geeinigt, den Russland mit unterschrieben hat. Spannend daran ist, dass sie sich nicht nur sozusagen wie vorher schon mit Scholz und Xi vereinbart, sozusagen gegen nukleare Waffen ausgesprochen haben. Sie haben auch gesagt, das muss ich kurz skippen hier, genau, einmal haben sie gesagt, dass sozusagen ein Dialog und Bemühungen zur Bewältigung von Krisen unerlässlich seien, aber sie haben vor allem gesagt, G20 ist nicht das Forum für die Lösung von Sicherheitsfragen. Und sie haben gesagt, sozusagen den Krieg finden wir irgendwie doof, aber es gab auch andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und der Sanktionen. Ist sozusagen relativ plural, uneindeutig. So, jetzt muss ich wirklich mich beeilen. Wir haben jetzt das Problem, dass wir sozusagen nicht so leicht sagen können, wer jetzt hier mit wem was verhandeln soll. Also wir können natürlich sagen, wir möchten, dass alle Staaten in einer demokratischen UNO das machen, aber dann sagen uns, die Staaten machen wir nicht, weil wir haben irgendwie Atomwaffen, die anderen nicht. Das ist realpolitisch kein echter Vorschlag, der irgendwie trägt. Und dann kommen wir sozusagen zum letzten Punkt, den ich habe, Raum für Notizen und wilde Gedanken. Also die herrschende Meinung geht ja davon aus, Waffenstillstandsverhandlungen sind sozusagen gerade nicht mehr möglich, spätestens nach der russischen Annexion, weil einfach die verschiedenen Grundlagen überhaupt nicht zusammenkommen. Und das, was mir wichtiger ist sozusagen, dass langfristige Friedensverhandlungen, unabhängig von sozusagen ersten Schritt Waffenstillstandsverhandlungen, werden gerade auch von den meisten zurückgewiesen, weil sie sagen, das geht erst nach einem Regimewechsel. Das ist bemerkenswert. Also A, ihr erinnert euch noch an die OSZE-Folie, da gab es mal nicht Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Und das ist ein Problem. Bemerkenswert ist, dass die SWP, die Stiftung, die vorhin auch schon erwähnt wurde, 2015 schon selber mal darüber nachgedacht hat, wenn man die OSZE wirklich retten möchte, müsste man genau an diesen Punkt rangehen. Nicht Einmischung in die inneren Angelegenheiten wieder aktualisieren. Und ich glaube, das ist für uns nicht ganz leicht, weil natürlich wir Putin scheiße finden, so wie auch andere autoritäre Führer. Und trotzdem ist es, glaube ich, eine Grundlage der internationalen Staatenwelt, dass man sich da gegenseitig akzeptiert, weil sonst kannst du als Staat nicht gegeneinander, miteinander sinnvoll was machen. Ich glaube, vielleicht nochmal ein paar Konturen, die irgendwie klar geworden sein sollten. Also die Tendenz ist sozusagen die Gegenbewegung zur Verrechtlichung, Institutionalisierung und Parlamentarisierung, die wir sehen. Es geht immer mehr um informelle, persönliche Beziehungen von exekutiven Einzelpersonen. Es geht die Tendenz weg von festen Konstellationen mit echten Mitgliedschaften zu wechselnden Konstellationen. Und es bleibt sozusagen bei dem Paradigma von militärischer und wirtschaftlicher Machtprojektion, Stärke und Rivalität anstatt Kooperation unter grundsätzlich Gleichberechtigten. Am Hintergrund steht natürlich ganz stark die Konfrontation USA-China, an der sich irgendwie alles irgendwie ausrichten soll anscheinend. Und da kämen jetzt auch die Forderungen, die ich so aufmachen würde, Europa könnte anders handeln. Da ist natürlich die Frage auch dran, und was erwarten wir jetzt von der EU? Wir waren dabei sozusagen, was können wir realistisch fordern, was können wir nicht realistisch fordern? Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube trotzdem, dass wir da Formulierungen finden sollten, die einfach sagen, wir erwarten was anderes, ohne uns da irgendwie Illusionen hinzugeben. Erste Schritte zum Waffenstillstand ist, glaube ich, schwierig, aber ich glaube, um dahin zu kommen, müsste man vielleicht schon mal Signale senden, auch als EU und Europa, dass man sozusagen Bereitschaft hat für langfristige Beziehungen danach. Weil solange sozusagen das Ganze eh nur auf eine Konfrontation hinausläuft, ist der erste Schritt auch schwieriger zu machen. Das heißt, es wäre vielleicht auch eine Selbstkritik an der extinktiven Sanktionsregime und eine Bereitschaft zur Normalisierung später notwendig.